Wer als Betriebsrat erfolgreich sein möchte, kommt um Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite nicht herum. Verhandlungen sind das zentrale Instrument, das zentrale Vehikel, damit der Betriebsrat seine Interessen und seine Position bestmöglich zur Geltung bringt. Sie sind noch wichtiger als die rein rechtlich-inhaltliche Ebene und entscheiden im Endeffekt darüber, ob die Betriebsratsarbeit erfolgreich gestaltet werden kann oder eben nicht. Und ich stelle immer wieder fest, dass im Rahmen von Verhandlungen auch heute noch sehr viele Fehler begangen werden, weshalb ich in dieser Folge explizit auf das Thema Verhandlungen eingehen möchte. In dieser Folge verrate ich dir, welche 5 Fehler nach meiner Erfahrung von Betriebsräten immer wieder im Verhandlungsprozess begangen werden, die am Ende dazu führen, dass das Ergebnis, das man mit dem Arbeitgeber gefunden hat, nicht das optimalste ist. Mein Name ist Rafi Lugowski, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ich unterstütze Betriebsräte in allen mitbestimmungsrechtlichen Angelegenheiten und bin zu 100% auf das Betriebsverfassungsrecht spezialisiert. Wie schon eingangs gesagt, Verhandlungen sind der Schlüssel zum Erfolg der Betriebsratsarbeit. Ich bin absolut davon überzeugt, dass das Thema Verhandlung letztendlich darüber entscheidet, ob der Betriebsrat seine Interessen und seine Position zur Geltung bringen kann, durchbringen kann oder eben nicht. Oder um es anders auszudrücken, ich bin zwar von der rechtlichen Ebene als Fachanwalt für Arbeitsrecht, doch ich weiß ganz genau, allein mit rechtlichen Erwägungen komme ich nicht unbedingt ans Ziel. Ja, ich komme weiter und es ist wichtig, immer fundiert aufzutreten und das Ganze, was man vorhat, auch rechtlich zu unterfüttern, keine Frage. Aber es ist eben nur eine Seite der Medaille, und zwar die weniger wichtige. Die weitaus wichtigere Seite, das ist das Thema Verhandlung. Man muss die PS, die man hat, auf die Straße bringen. Man muss die Verhandlungsmacht, die man hat, die Rechtsposition, die man innehat, auf die Straße bringen, um bestmöglich zum Erfolg zu navigieren. Und da führt eben kein Weg an einer guten Gestaltung der Verhandlung vorbei. Verhandlungen sind das A und O, wenn es darum geht, dass man als Betriebsrat seine Interessen durchbringen kann, dass man den Arbeitnehmerschutz so hoch halten kann wie möglich. Und deswegen ist es wichtig, dass man es vermeidet, Fehler zu begehen, die ich immer wieder im Rahmen von Verhandlungen auf Betriebsratsseite feststelle. Das ist per se erstmal nicht schlimm und das soll auch kein Vorwurf sein. Ja, es liegt mir fern, hier irgendjemand etwas zum Vorwurf zu machen, sondern Verhandlungen sind komplex, sind vielschichtig. Und natürlich kommt es aufgrund der hohen Dynamik und aufgrund der hohen Komplexität immer wieder zu Fehlern, keine Frage. Nur, wir müssen doch nicht immer wieder die gleichen Fehler machen. Wir können durchaus für die zukünftigen Verhandlungen ein Augenmerk darauf legen, dass wir zumindest die größten Fallstricke vermeiden und versuchen, ja, das Bestmögliche aus dieser komplizierten Verhandlungssituation mit dem Arbeitgeber zu machen. Und deswegen möchte ich in dieser Folge auf 5 Punkte zu sprechen kommen, auf die du künftig auf jeden Fall ein Augenmerk legen solltest, und wenn es mir gelingt, dich nur ein bisschen für diese Themen zu sensibilisieren, dann hat diese Folge mein Ziel nicht verfehlt. Starten wir mit den 5 Fehlern, die du zukünftig bei Verhandlungen auf keinen Fall begehen wirst. Angefangen beim ersten Fehler, einer der größten Fehler, den man begehen kann, gemäß der Verhandlungslehre, gemäß der Verhandlungspsychologie und die wissenschaftlichen Befunden, ist nämlich, dass man letztendlich die Beziehungsebene opfert für den Sacherfolg. Im Rahmen der Verhandlung ist die zwischenmenschliche Ebene mit die wichtigste Ebene. Es muss passen. Wir müssen eine gute Arbeitsbeziehung pflegen zur Gegenseite. Man ist aufeinander angewiesen und das nicht nur im Rahmen der jetzigen Verhandlung, die aktuell vielleicht stattfindet, sondern wir sind aufeinander angewiesen für die nächsten 4 Jahre. Minimum. Und deswegen ist es wichtig, dass man eine gesunde Beziehung zur Gegenseite pflegt, nicht im Sinne einer freundschaftlichen Beziehung, das nicht, aber es muss eine vernünftige, tragfähige und auch belastbare Arbeitsbeziehung vorhanden sein. Und umso wichtiger ist es, dass man diese Beziehung pflegt, aufbaut und wirklich alles unterlässt, was diese Beziehung nachhaltig erodieren könnte. Das heißt, sowas wie Manipulation, Drohungen, Täuschungsmanöver, alles, was die Gegenseite als unangemessen und unfair empfinden könnte, ist tabu. Nur weil wir uns jetzt im Rahmen der Betriebsänderung befinden und wirklich knallhart über die Höhe des Sozialplanfaktors verhandeln, heißt es nicht, dass ich mir wirklich jede Freiheit rausnehmen kann und ja, unendlich Druck ausüben kann auf die Gegenseite, unabhängig davon, was mit der persönlichen Beziehung zur Gegenseite passiert. So verhandelt man nicht, weil in 6 Monaten oder in einem Jahr werde ich darauf angewiesen sein, dass der Arbeitgeber mir zum Beispiel in einem mitbestimmungsfreien Thema entgegenkommt, wenn es zum Beispiel um die BV-Arbeitszeit geht. Und wenn ich jetzt die Beziehung zur Gegenseite gefährde und verbrannte Erde hinterlasse, dann wird mir das zukünftig auf die Füße fallen. Das wird zu einem Vertrauens- und Reputationsverlust auf meiner Seite führen, was letztendlich die Verhandlungslösung des Betriebsrates in der Zukunft beeinträchtigt. Und deswegen, wie gesagt, unabhängig davon, um welches Thema es geht, unabhängig davon, wie viel Brisanz in der Thematik steht oder auch wie viel Erwartungshaltung von Seiten der Arbeitnehmerschaft an den Betriebsrat herangetragen wird, man sollte stets die persönliche Kontenance wahren und versuchen, immer die Arbeitsbeziehung zur Gegenseite intakt zu halten. Keine verbrannte Erde hinterlassen. Man muss letztendlich die Sachebene von der Personenebene trennen. Man kann natürlich hart in der Sache sein. Zu Menschen sollte man aber immer in Anführungsstrichen weich sein, was so viel bedeutet, dass man eben darum bestrebt ist, eine gesunde Arbeitsbeziehung zu pflegen und zu unterhalten. Zweiter Fehler. Der zweite Fehler geht in eine andere Richtung, nämlich, dass man ja ein toxisches Kooperationsverhalten an den Tag legt. Das ist ebenfalls ein Risiko, das wirklich akut ist und das ich immer wieder in der Praxis beobachten kann, dass nämlich gegenüber der Gegenseite Konzessionen gemacht werden, völlig ohne Grund und sogar völlig an den eigenen Interessen vorbei. Der Betriebsrat hat vielleicht im Rahmen einer Betriebsänderung engagierte Ziele, die er verfolgt. Er möchte Arbeitnehmerschutz oder Arbeitnehmer bestmöglich kompensieren für den Verlust des Arbeitsplatzes oder er möchte möglichst viele Arbeitsplätze retten und erhalten und lässt sich dann doch auf eine Lösung ein des Arbeitgebers, die nicht den eigenen Interessen anspricht. Das passiert manchmal deswegen, weil man eben als Verhandler nicht belastbar genug ist. Es kommt ein wenig Gegenwind vom Arbeitgeber, was auch vollkommen natürlich ist. Und je wichtiger die Sache für den Arbeitgeber ist, desto ja, mehr Engagement und Einsatz wird der Arbeitgeber auch zeigen und auch natürlich dann die Argumentation extrem weit gestalten und aufblähen. Und das führt dann nicht selten dazu, dass ab einem gewissen Punkt Betriebsräte dann einknicken und dem Arbeitgeber nachgeben, obwohl damit letztendlich die eigene Interessenlage tangiert wird und sogar über Bord geworfen wird. Und nur deswegen, weil man eben um der Person wegen in der Sache nachgibt. Auch das ist genauso ein Fehler wie die erste Konstellation, wo man ja aufgrund des Erfolgs in der Sache die Beziehungsebene gefährdet hat. Hier ist es genau umgekehrt. Man gefährdet die Sachebene aufgrund der Beziehung zur Gegenseite. Sei es, weil man eben den Widerstand nicht aushält oder weil die Verhandlungen auf Seiten der Betriebsräte zu viel Stress verursachen oder sonstige Faktoren zusammenkommen, die letztendlich einen inneren Druck ausüben im Betriebsratsmitglied oder im Gremium, der dazu führt, dass man dann doch nachgibt und dabei auch seine eigenen Interessen preisgibt. Die Leidtragenden wären am Ende die Mitarbeiter. Und deswegen ist das aus meiner Sicht genauso gefährlich wie die erste Konstellation. Und wir sollten uns davor hüten, dass man allein aus Gründen der Sympathie oder allein aus Gründen des inneren Drucks gewissen Forderungen nachgibt. Auch wenn vielleicht der Arbeitgeber sich nicht so verhalten sollte, wie es sich gehört. Wenn er unsachlich werden sollte, wenn er laut werden sollte oder wenn er einfach überhaupt keine Beweglichkeit zeigt. Auch dann sollten wir unseren Mann oder unsere Frau stehen und nicht allzu leichtfertig mit unseren Interessen und Beweggründen umgehen, sondern der Betriebsrat hat ja einen Grund, warum er mit einem gewissen Fahndungsplan ins Rennen gegangen ist. Und an diesem Plan sollte er sich erstmal festhalten und ja nicht beim ersten Windstoß oder Lüftchen direkt umgepustet werden. Auch hier gilt wieder die Prämisse, wir trennen die Sachebene von der persönlichen Ebene. Die Sachebene, das ist die professionelle Ebene. Wir sind Interessenvertreter, wir vertreten die Interessen der Arbeitnehmerschaft und es geht uns um wichtige Belange für die Arbeitnehmerschaft. Es geht um den Schutz von Arbeitsplätzen, es geht um eine faire Kompensation, falls es zu Verlust von Arbeitsplätzen kommt. Es geht uns um den Schutz von Persönlichkeitsrechten und so weiter und so fort. Und darauf sollten wir, wie gesagt, ebenfalls ein großes Augenmerk legen. Dann der dritte Fehler, der mir in der Praxis immer wieder begegnet. Nämlich, dass wir als Menschen, ich weiß nicht, woran das liegt oder was da genau der Hintergrund ist, aber jedenfalls habe ich festgestellt, dass wir von der Gegenseite und der Arbeitgeberseite im Rahmen von Verhandlungen immer das Schlechteste denken oder immer vom Worst-Case-Szenario ausgehen. Wir gehen immer davon aus, dass der Arbeitgeber noch irgendwelche tiefergehenderen Pläne verfolgt, die dazu führen, dass der Betriebsrat am Ende übervorteilt wird und unangemessene Lösungen zustande kommen. Man unterstellt immer der Gegenseite böse Motive, dass es dem Arbeitgeber gar nicht um die Arbeitnehmerschaft gehen würde, dass es immer nur um wirtschaftliche Belange gehen würde. Und dass der Arbeitgeber oder die Arbeitgebervertreter generell schlechte Menschen seien, schlechte Personen seien, die auch noch unprofessionell auftreten. Das ist jetzt sehr zugespitzt formuliert, zugegeben. Und doch stelle ich fest, dass es immer wieder diese Vorbehalte gibt, auf die ich stoße, die den Fahndungsprozess natürlich belasten. Weil wenn ich immer nur vom Schlechtesten ausgehe oder die bösesten Absichten und Motive vermute, dann ändert das natürlich auch meine innere Haltung. Und diese innere Haltung, die färbt ab auf die Verhandlung. Weil das kann ich nicht verdecken in der Verhandlungssituation. Das kommt auf jeden Fall an die Oberfläche, ans Tageslicht, spätestens dann, wenn es in den Verhandlungen etwas munterer, etwas engagierter zu Werke geht. Und das wiederum hat dann natürlich auch Einfluss auf die Haltung und auf das Verhalten des Arbeitgebers, weil wenn ich schon so viel Misstrauen da reinlege und so viel negative Erwartungshaltung und so viel negative Gefühle und Gedanken über die Gegenseite, dann wird das von der Gegenseite aufgenommen. Die Gegenseite hat auch Antennen, die es gestatten, entsprechende Empfindung zu empfangen. Und das wiederum führt dann wieder dazu, dass der Arbeitgeber sein Verhandlungsverhalten entsprechend anpasst und das ist dann eine Spirale nach unten. Wir haben keine Evidenz, dass die Arbeitgebervertreter es immer böse mit einem meinen oder dass sie irgendwelche unredlichen Motive und Absichten verfolgen. Das ist etwas, wovon wir ausgehen, was aber überhaupt gar nicht fundiert ist. Wir haben einfach keine Informationen darüber, wie die Innenwelt der Gegenseite ist. Und ich bin der Auffassung, dass wenn es hier gewisse Tendenzen geben sollte, dann sollte die Tendenz dahin gehen, dass man erstmal der Gegenseite gute Absichten unterstellt und aufgeschlossen ist gegenüber den Interessen und den Motiven der Gegenseite. Das ist ja das Ziel. Wir möchten ja auch hinter die Motivlage der Gegenseite kommen. Wir möchten verstehen, was die Beweggründe der Gegenseite sind. Nur wir versperren uns selbst den Weg, indem wir ja so eine Art Abwehrhaltung einnehmen und davon ausgehen, dass gleich die Decke über uns zusammenbricht und dass der Arbeitgeber dann sein wahres Teufelsgesicht zeigt. Auch hier nochmal die Empfehlung, wir trennen die Sachebene von der Verhandlungsebene und haben erstmal keinen Grund davon auszugehen, dass die Verhandlung mehr ist, als dass sie sich objektiv darstellt. Der vierte Fehler, der mir immer wieder begegnet: häufig werden Verhandlungen völlig verfrüht und völlig ohne Not für gescheitert erklärt, obwohl ich der Meinung bin, dass es erst jetzt gerade spannend wird. Klar, also man ist sich im Rahmen von Verhandlungen nicht immer einig. Man ist nicht immer der gleichen Auffassung. Es gibt Spannungen, die auftreten auf der Sachebene und vielleicht auch auf der Beziehungsebene. Keine Frage. Und trotzdem verstehe ich nicht, warum Verhandlungen dann relativ zeitig für gescheitert erklärt werden. Wir müssen hier zwei Sachen unterscheiden, nämlich das Scheitern in rechtlicher Hinsicht, das gegeben sein kann und das dann den Weg der Parteien ebnet in Richtung Einigungsstelle zum Beispiel. Aber nur weil eine Verhandlung vielleicht unter den rechtlichen Voraussetzungen als gescheitert anzusehen ist, heißt es nicht, dass die Verhandlungen auch tatsächlich gescheitert sind. Denn dann, wenn man wirklich sich diametral gegenübersteht und es den Anschein hat, dass es gar nicht mehr vorangeht und dass eine Verhandlungslösung in weiter Ferne ist, gerade dann fangen Verhandlungen erst gerade an. Dann wird es doch gerade erst spannend. Spannend dahingehend, weil man jetzt natürlich darüber entscheiden muss, wie geht es weiter. Und anstatt die Verhandlung sofort für gescheitert zu erklären, sollte man einen Moment innehalten, sich vielleicht zurückziehen, die Verhandlung vertagen und sich klar machen, dass die Verhandlungen eben an diesem Punkt noch lange nicht gescheitert sind. Sondern an diesem Punkt geht es darum, dass man gemeinsam mit der Gegenseite letztendlich über Verhandlungslösungen und Optionen nachdenkt. Dass man also kreativ wird und versucht, Lösungen zu schaffen, die den Interessen beider Seiten gerecht werden. Unabhängig davon, ob es sich um eine Betriebsänderung handelt oder wir im Bereich der IT-Mitbestimmung uns bewegen. Es gibt entgegen der weitläufigen oder entgegen der Meinung der Betriebsparteien immer Lösungen. Der Fehler besteht darin, dass Betriebsräte und Arbeitgeber häufig eben nur ihre Position austauschen und nicht auf die dahinterliegenden Interessen eingehen. Das ist der eigentliche Weg zum Ziel, dass wir den Lichtspot setzen auf die Beweggründe und auf die Interessen der Parteien. Und wenn wir das machen, stellen wir fest, dass es auf einmal doch mehrere Möglichkeiten gibt, wie die gegebenenfalls unterschiedlichen Interessen der Parteien doch befriedigt werden können. Das gelingt aber nur, wenn wir dieses Positionsdenken überwinden und uns auf die Interessen und Beweggründe fokussieren und eben nicht auf die Position der Parteien. Ich würde die Verhandlung niemals voreilig für gescheitert erklären, gerade auch im Hinblick auf die Verhandlungsalternative. Denn die Verhandlungsalternative, die ist häufig weder für Betriebsratsseite noch für die Arbeitgeberseite nachweislich vorteilhaft, sondern was dann passiert, das steht in den Sternen. Wenn sich die Parteien nicht einig werden, dann muss eine dritte Instanz eine Entscheidung treffen und das ist halt meistens die Einigungsstelle. Nur was am Ende die Einigungsstellenvorsitzende oder der Vorsitzende entscheidet, das weiß man nicht. Das kann keiner antizipieren. Und deswegen macht es Sinn, dass man sich über Verhandlungslösungen Gedanken macht und auch dann, wenn es scheinbar ja unausweichlich in ein Scheitern der Verhandlung mündet, sollte man nochmal den Versuch unternehmen, dann doch zu einer Verhandlungslösung zu kommen, indem man aufrichtig miteinander spricht und versucht, die wahre Motiv- und Interessenlage der Gegenseite in Erfahrung zu bringen. Fehler Nummer 5, und damit kommen wir zum Abschluss. Manchmal kommt es auch vor, dass Betriebsräte versuchen oder bestrebt sind, Verhandlungen relativ schnell durchzuziehen und zum Abschluss zu bringen. Das verstehe ich manchmal nicht, warum da so ein großer Ehrgeiz vorhanden ist, Verhandlungen schnellstmöglich abzuschließen. Denn das muss verhandlungstaktisch nicht immer günstig sein, sondern kann natürlich auch mit Nachteilen verbunden sein. Man setzt sich ja selbst unter Druck, wenn man sich zum Beispiel ein enges Zeitfenster setzt für Verhandlungen über eine komplexe Vereinbarung, wie etwa eine IT-Rahmenbetriebsvereinbarung. Wenn man sich ein Zeitfenster setzt von 3 Stunden und erwartet, dass man in 3 Stunden in Bezug auf jeden einzelnen Punkt zum Ergebnis kommt. Das Risiko ist, dass aufgrund des empfundenen Zeitdrucks man doch geneigt sein könnte, seine Interessen, seine Motive preiszugeben und am Ende dann hinter der erwarteten Verhandlungslösung zurückbleibt. Das wäre fatal. Ich würde Verhandlungen nicht als Sprint begreifen, sondern eher als Marathon. Manche Dinge benötigen ihre Zeit. Der Arbeitgeber muss ja erstmal verstehen, was die Beweggründe des Betriebsrates sind, warum dem Betriebsrat gewisse Sachen wichtig sind, was seine Interessenlage ist. Warum möchte der Betriebsrat zum Beispiel ein Sachvertrags- und Beweiswertungsverbot? Warum möchte er, dass im IT-Betriebsvereinbarung arbeitsrechtliche Maßnahmen unter Verstoß gegen getroffene Regelungen unwirksam sind? Was steckt da dahinter? Was ist die Tragweite dieses Interesses? Das zu vermitteln, kann manchmal Zeit beanspruchen und es dauert manchmal eine gewisse Zeit, bis auch beim Arbeitgeber der Groschen fällt und er versteht, aha, der Betriebsrat hat hier ein ganz starkes, gewichtiges Interesse und das kann ich nicht einfach in den Verhandlungen wegdiskutieren, sondern es ist da und wir müssen dafür eine tragfähige Lösung finden. Es kommt in Verhandlungen nicht selten auf das Timing an. Das Timing muss passen. Und Timing bedeutet auch, dass man gewissen Themen auch einen Reifeprozess zugesteht. Es bedarf eines Reifeprozesses, damit die Gegenseite das Gewicht und die Tragweite von Interessen versteht. Und deswegen sind Verhandlungen, die auf 3 Stunden angesetzt sind, bei wichtigen Themen, bei komplexen Themen wie Betriebsänderungen und IT-Mitbestimmungsverfahren eben zu kurz gegriffen. 3 Tage, ja, eher noch 6 Tage, vorsichtshalber. Dann hat man auch die nötige Zeit und kann das Ganze in Richtung Reife argumentieren. Argumente benötigen ebenfalls Zeit, die Entwicklung von Argumenten und die Verhandlung über gewisse Themen, die anstehen. Das waren also 5 Fehler, die du künftig hoffentlich im Rahmen von Verhandlungen nicht mehr begehen wirst. Fehler ist natürlich ein sehr harter Begriff. Ja, ich habe es auch relativ hart ausgedrückt, merke ich gerade. Es sind halt Verhaltensweisen, die vorkommen im Rahmen von Verhandlungen, die ungünstig sind und das Verhandlungsergebnis negativ beeinflussen. Es sind keine Fehler in dem Sinne, sondern einfach Automatismen, die greifen, derer wir uns bewusst werden sollten. Und ich hoffe, dass die Folge dich für die künftigen Verhandlungen hinreichend sensibilisiert hat, dass du auf diese 5 Punkte künftig ein verstärktes Augenmerk legst und dafür Sorge trägst, dass die Verhandlung zumindest in Bezug auf diese 5 Punkte erfolgreich gestaltet wird. Natürlich gibt es noch viele weitere Aspekte, auf die man im Rahmen von Verhandlungen achten sollte. Das würde allerdings den Rahmen sprengen. Vielleicht in einer 2. Episode. Schauen wir mal. Ja, ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und auch für dein Interesse an diesem Thema. Wenn du Fragen haben solltest, ein Anliegen haben solltest oder eine Herausforderung bevorstehen sollte, kannst du gerne auf uns zukommen. Wir würden uns freuen. Ansonsten bis zur nächsten Woche. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Tschüss.